essen wir bald alle Chlorhühner? Chlorbullen im Körbli quasi. Wird der Cybertruck auf Schweizer Strasse rumfahren? Wird sich die Schweiz im Ausland Sanktionen der Amerikaner anschliessen müssen? Und werden Primarschülerinnen und Primarschüler in Zukunft am Morgen der Fahne einschwören? Das Letzte wahrscheinlich nicht. Aber wir können nicht wissen. Vor einer Woche ist klar geworden, der Donald Trump senkt die Zölle auf Schweizer Import von 39% auf 15%. Was nicht ganz klar geworden ist, was die Schweiz ihm alles dafür versprochen hat. Heute reden wir im Politbüro über diesen Deal. Was ihm vorangegangen ist und wie es jetzt weitergeht. Und zwar machen wir es mit Fabian Renz und Larissa Rhein. Ich heiße Philipp Loser, heute zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
So, locker Frage zum Einsteigen. Habt ihr schon mal ein Chlorhuhn gegessen? Und was ist das überhaupt?
Ich gehe schwer davon aus, weil ich schon ein paar Mal in den USA war und ich habe dort Bulle bestellt im Restaurant und das ist dort nicht deklariert. Und ich nehme mal an, wenn man da nicht irgendwie in ein spezielles Bio-Restaurant geht, dann ist die Chance auf ein Chlorhuhn zu stossen relativ gross. Und das ist so ein, in den USA tun das Bulle oft in so einem antimikrobakteriellen Desinfektionsbad behandeln, um alle Keime darauf abtöten, damit man sie eben auch länger behalten kann oder aufbewahren. Und dort kommt eben auch so ein Chlor zum Einsatz und darum heisst es Chlorhühnli.
Und das schmeckt man dann, so wie jetzt im Hallenbad?
Also ich habe nie etwas geschmeckt, aber man muss auch sagen, wenn man dann so Curry oder so bestellt, ist das wahrscheinlich so, dass der Chlorgeschmack wahrscheinlich auch übertönen.
Fabian, du?
Nein, ich bin noch nie in den USA gewesen, darum habe ich auch noch nie Gelegenheit gehabt, die Spezialitäten dort zu probieren.
Wenn es jetzt ein Chlorhuhn in der Schweiz würde geben, würde ich es bestellen?
Also, mir kommt aber jetzt der Otto von Bismarck in den Sinn, der frühere deutsche Reichskanzler, der gesagt hat, also bei Würst und bei Gesetzen schaut man besser nicht zu, wenn es gemacht werden. Ich denke, das trifft auch für Chlorhühner, aber es trifft wahrscheinlich für alle Fleischprodukte überhaupt zu. Nein, also jetzt in Bezug auf die amerikanischen sogenannten Chlorhühner hat die wahrscheinlich weniger ein Problem mit dem Chlor als mit dem, wo im Chlorbad vorangegangen ist. Also die Methode zur Desinfektion, die wird ja angewandt in den USA, weil eben die Hygienevorschriften bei der Tierhaltung und bei der Schlachtung weniger streng sind als in Europa und in der Schweiz. Und für mich wäre, glaube ich, eher das Problem oder so die Art und Weise, wie die Hühner vorher gehalten worden sind.
Also aktiv sagen, ich bin die Erste, die Chlorhuhn will, würde ich jetzt glaube nicht, nein.
Ich glaube, Guy Bamelin hat ein bisschen auch die gemeint, Larissa, wo er ein Interview hat mit CH Media und er hat die Antwort gegeben. Wenn die Schweizer in den USA sind, fragen sie dann immer nach, ob sie dort chlorfreie Poulet im Fast-Food-Restaurant zu essen bekommen. Da ist auch viel Heuchelei im Spiel. Fühlst du dich jetzt ertappt?
Gut, ich bin jetzt nicht die allererste, die gegen die Chlorhühner wettert. Ich sehe da noch ganz andere Probleme bei dem Deal als nur die Hühnli. Aber ja, also natürlich ist es noch immer durch ein bisschen eine Heuchelei, auch wenn man das selber schon mal gegessen hat und wenn man sich nicht immer mega Sorgen macht über die Deklaration von allem und jedem, was man isst. Aber es ist natürlich schon so, dass die Chlorhühner ein bisschen dafür stehen, quasi die Standards in der Tierhaltung, in der Fleischproduktion und so weiter, wo wir quasi würden senken, wenn wir die Chlorhühner zulassen. Und die sind ja auch in der EU nicht zugelassen, also sind in einem grösseren Raum nicht zugelassen, jetzt nur in der Schweiz. Und ich glaube, das ist ja vor allem das, wo sich die Leute daran stören, dass sie sagen, wir müssen jetzt quasi unsere Sicherheitsstandards senken, um den USA einen Gefallen machen. Und das ist auch nicht nur bei den Hühnchen so, sondern bei den Autos geht es auch in die Richtung und allenfalls auch bei der Medtech-Branche, wo man dann Zulassungen aus den USA anerkennen würde, die man heute eben noch nicht anerkennt. Und das ist ja das, wo viele Leute sich, glaube ich, daran stören und jetzt nicht per se nur die Behandlungsart von dem Bullen.
Du hast die Antwort schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte fragen, warum reden wir jetzt überhaupt über Chlorhühner?
Also, es ist ja bekannt, dass sich der Donald Trump stört am Handelsbilanzdefizit, den er respektive die USA gegenüber verschiedenen Ländern haben, unter anderem gegenüber der Schweiz. Und ein Grund mit für das Handelsbilanzdefizit Bilanzdefizit mag eben sein, dass man gewisse Produkte aus den USA im Moment nicht kann in die Schweiz importieren aufgrund von Produktevorschriften. Und wenn man jetzt die Vorschriften eben partiell lockert, dann wäre es natürlich eben möglich, die Produkte zu importieren. Chlorhühner sind jetzt ein Beispiel dafür. Die Larissa hat mit den Autos gerade anders genannt, aber das ist der Grund, warum das jetzt in diesen Verhandlungen aufs Tapet gekommen ist.
Über die anderen Sachen, Autos etc., reden wir nachher. Ich würde zuerst gerne den Deal anschauen und wie der überhaupt entstanden ist. Und so würde ich das gerne von hinten machen. Die Politik in der Person von der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sie mit dem Trump verkachelt. Das war so der letzte Stand. Dann sind die 99% Zölle verkündet worden. Und was ist denn passiert?
Also mit dem Trump verkachelt, ja, ich glaube nach wie vor. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das viel besser gekommen wäre, wenn der Guy Parmelin das Telefonat geführt hätte, als wenn Karin Keller-Sutter das geführt hat, aber das werden wir nie wissen. Es ist wahrscheinlich auch so, dass der Donald Trump nicht so gerne mit Frauen verhandelt. Genau. Aber was der letzte Stand war, ist, dass der Bundesrat nach dem Telefonat dann im August gesagt hat, er will die Gespräche wieder aufnehmen. Er hat dann auch die Kurzfristaktion gegeben, wo Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin zusammen in die USA geflogen sind, aber den Trump nicht haben treffen können, sondern nur ein paar von seinen Ministern. Und dann ist lange nichts passiert. Also die Schweiz hat dann wie ein neues Paket geschnürt, das sie den USA hat wieder offerieren. Aber man hat dann lange nichts mehr gehört. Also ich meine, jetzt sind wir Mitte November und viele sagen, dass das Paket sei eigentlich schon fertig auf dem Tisch gelegen seit mehreren Monaten. Und es hat einfach immer quasi das Daumen hoch oder eben Daumen runter vom Trump gefehlt. Und was da wahrscheinlich der Ausschlag gibt, ist, dass mehrere Milliardäre, also schwerreiche Unternehmer aus der Schweiz, in die USA gereist sind und im Oval Office von Donald Trump tatsächlich auch empfangen worden sind. Und kurz nachdem das passiert ist, hat der Trump dann gesagt, mol, jetzt wollen wir schnell vorwärts machen, jetzt wollen wir einen Deal für die Schweiz finden. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und dann sind quasi nachher noch die Staatssekretärin Helen Budliger und auch der Bundesrat Guy Parmelin in die USA gereist und haben das quasi noch formell besiegelt, was offenbar die Unternehmer schon aufgelesen haben.
Weiss man, ob die Unternehmer von sich aus gegangen sind? Oder sind die beauftragt von jemandem?
Sie sind nicht vom Bundesrat oder jetzt irgendwie von einer politischen Institution offiziell mandatiert gewesen. Der Bundesrat ist laut eigenen Angaben informiert gewesen über die Mission von diesen Unternehmer und hat sie im Hintergrund unterstützt. Aber Stand gekommen, ist das offensichtlich über klassisches Lobbying, über Kontakt, wo die Männer haben zum Donald Trump und seiner Entourage. In dem Sinne ist es wirklich so ein bisschen eine Art Schattendiplomatie gewesen, die sich da abgespielt hat.
Und da gibt es jetzt im Moment noch ein bisschen Kontroverse darüber, was dann die Unternehmer genau gewusst haben, wo sie dort vor Ort sind. Also der Guy Parmelin hat gesagt, sie hätten eigentlich nur ihre persönliche Situation dargelegt und quasi den Trump wollen davon überzeugen, warum es eben so wichtig sei, auch für ihre Investments oder was auch immer, dass der Deal stand komme. Aber jetzt hat der Thomas Bohrer, der Ex-Botschafter von der Schweiz, der auch schon mit den USA früher verhandelt hat, der hat im Club von SRF hat er gesagt, dass die Unternehmer eigentlich am Trump einen Entwurf von dem Vertrag auf den Tisch gelegt haben und ihm quasi erläutert haben, was die Schweiz da genau anbietet. Und das ist natürlich etwas sehr anderes, als wenn sie einfach ihre Unternehmenssituation darlegen. Und da stören sich jetzt auch gerade recht viele Parlamentarier in Bern dran, dass man einerseits die Aussage hat von Guy Parmelin, die hätten nichts Exklusives gewusst und sie hätten nicht irgendwie vorinformiert gewesen, hätten natürlich sicher nicht die Papiere gesehen, die als geheim, also die höchste Sicherheitsstufe klassiert gewesen sind beim Bundesrat. Und eben auf der anderen Seite hat man quasi die Aussage, ja, sie haben den Entwurf vom Vertrag gerade mitgebracht ins Oval Office. Und das wird sicher noch eine Frage sein, die wird interessieren, wer hat dann jetzt recht.
Wir haben an dieser Stelle schon mal über die Nähe von Thomas Bohrer zur Helen Budliger geschwätzt, der Seco-Chefin. Wenn jetzt der Bohrer so etwas im Club sagt, da kann man schon darüber spekulieren, dass die Unternehmen vielleicht doch besser vorbereitet waren auf das Treffen. Dass vielleicht die Politik in der Person von Parmelin die vielleicht gleich mandatiert hat oder nicht? Einfach im Geheimen? Oder ist das sehr verschwörungstheoretisch?
Also ich meine, sie müssen nicht unbedingt das Mandat haben dafür, dass sie nachher mit sehr gute Informationen in die USA reisen. Oder sie können auch gesagt haben, wir wollen in die USA gehen, und dann hat der Parmelin oder wer auch immer im Wirtschaftsdepartement gesagt, oh, das wäre doch noch eine gute Gelegenheit, jetzt geben wir denen gerade alles mit. Also das Mandat muss in dem Sinne nicht zwingend vom Bund aus gekommen sein für die Unternehmer, aber eben, es ist durchaus möglich, dass sie sehr gute Informationen nachher bekommen haben, wo entschieden worden ist, ja, sie sollen gehen, und man tut ihnen quasi eben nicht ein offizielles Mandat geben zum Verhandeln. Also das behaupten alle nach wie vor sehr strikt. Sie haben nicht irgendwelche neuen Konditionen ausgehandelt, sondern es sei quasi nur das auf den Tisch gelegt, was schon ausgehandelt worden sei. Und eben, der Thomas Bohr sagt auch, er sei da in irgendeiner Form involviert gewesen. Er will es nicht so genau sagen, wie er da involviert war, ob er ein Mandat gehabt hat von den Unternehmern oder wie auch immer. Das weiss man nicht so genau, aber auf jeden Fall, er könnte auch von den Unternehmern informiert worden sein und nicht von der Helene Budli. Das wissen wir alles nicht. Es ist alles allgemein recht intransparent, muss man glaube ich sagen.
Was man weiss, ist, dass die Unternehmer eine Rolex gebraucht haben im Trump und eine Goldbarre. Ist schon ein bisschen schräg, nicht?
Also ich glaube, der ganze Vorgang ist relativ beispiellos, oder? Es ist auch darum natürlich eine heikle Angelegenheit, weil die Firma selber, also Rolex zum Beispiel, hat ja auch einen Code of Conduct, oder, wo Bestechung in dem Sinn verbietet. Umgekehrt kann man sagen, also die 39% Zölle, die sind ein Problem, ganz klar, oder für die Schweizer Exportwirtschaft. Und mit Donald Trump ist, sagen wir es mal vorsichtig, ziemlich spezielle Person im Moment Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika, also von der bedeutendsten Wirtschaftsmacht der Welt. Und nachdem der Bundesrat offensichtlich mit klassisch konventionellen Methoden bei ihm nicht zum Erfolg gekommen ist, ja, da kann man natürlich zumindest Meinung vertreten, dass es dann vielleicht angezeigt ist, zum unkonventionellen Weg zu gehen. Und ja, mit dem unkonventionellen Weg hat man jetzt zumindest einmal eine Art Zwischenerfolg erzielt, wobei man eben den Deal jetzt dann, der wird jetzt dann noch sehr kritisch besprochen werden in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, eben, es gibt die pragmatische Sichtweise, wo man sagt, das ist jetzt einfach das neue Funktionieren von der Politik. Der Donald Trump hat auch einen Chat bekommen. Insofern wären wir quasi noch tief hineingegangen mit dem Goldbarren und der Rolex. Und man weiss, er hat das Misstrauen gegenüber allem Institutionellen. Also, das sieht man nicht nur jetzt bei dem, dass er lieber mit Unternehmern zusammensitzt als mit Staatschefs bilateral, sondern auch in dem, dass er alles ablehnt, was irgendwie multilaterale Gremien sind und so. Und wenn man jetzt eben die pragmatische Sichtweise einnimmt, dann kann man sagen, gut, was immer uns nützt, das nehmen wir. Und solange der Staat da nicht irgendetwas Illegales gemacht hat oder so, sondern dass Unternehmer gewesen sind, die entschieden haben, dass sie wollen, das finanzieren wollen. Ja, wo man vielleicht auch sagen kann, ist ja der Grenze zur Korruption ja, nein, aber es ist quasi ein Privater, der das Geschenk macht. Das ist quasi die pragmatische Sichtweise, die sagt, dafür haben wir jetzt 15% Zoll statt 39%, was für viele Arbeitsplätze in der Schweiz wahrscheinlich wichtig ist. Und die andere Sicht ist halt einfach, was wir international für ein Bild abgeben, wenn die anderen Staaten sehen, dass wir erstens mal nicht unsere Politiker das so offenbar ausgehandelt haben oder, also eben, oder dass den entscheidenden Schritt gemacht haben am Schluss, sondern Schweizer Privatunternehmer und auch eben quasi, was es für ein Bild abgibt, wenn man halt nicht nur irgendwelche Angebote macht für Investitionen und andere Anpassungen, sondern eben auch noch mit Geschenken aufwartet, wo man dann nicht so genau weiss, landet die beim Donald Trump persönlich oder werden die tatsächlich, wie es eigentlich müsste sein, quasi in ein Museum oder in eine Sammlung von Geschenken von der USA geben.
Der Goldbarren wird sicher bald ausgestellt. Also, wir haben jetzt einmal nimm die 39%, meine die 15%. Was muss die Schweiz jetzt alles für die Senkung der Zölle machen?
Wir haben ja schon erwähnt, dass eben bestimmte Produkte, Vorschriften dahingehend gelockert werden müssen, dass eben Import möglich werden aus den USA. Also die Schweiz verpflichtet sich, gewisse Kontingente von Fleischimport zuzulassen. Es gibt auch noch andere Produkte, so Fisch und Meerestier beispielsweise, wo in Zukunft sollen einfach importiert werden können.
Plus eben Chlorhühner, nehme ich an, Fabian, oder?
Chlorhühner, genau, die haben wir ja auch schon erwähnt. Dann gibt es aber auch noch Sachen, die so ein bisschen mehr rechtlich Bereich tangieren. Also Die Schweiz ist offenbar bereit, sich beim Sanktionsregime von den USA enger anzudocken. Was das genau heisst, ist noch nicht so ganz klar. Also es gibt gewisse Befürchtungen, dass man wie mehr oder weniger automatisch in Zukunft mitziehen muss, wenn die USA beispielsweise bestimmte Sanktionen gegen China oder so ergreift. Das ist aber noch nicht so ganz wirklich deutlich geworden, wie weitreichend da die Verpflichtungen sind, wo wir da eingegangen sind. Oder man muss immer sagen, es ist ja bis jetzt mal vor allem eine Absichtserklärung. Also verpflichtend wird das Ganze dann, wenn dann mal wirklich so etwas wie ein Abkommenstext vorliegt. Aber vorgespurt ist es jetzt zumindest mal in die Richtung. Das wird sicher noch zu reden geben.
Wenn wir vorher schon so lange über das Bullen geredet haben, kann man da auch noch anfügen, es geht um 1500 Tonnen. Vielleicht tönt das zuerst mal noch viel, aber die Schweizer essen im Jahr über 140'000 Tonnen. Und eben die Frage ist, gibt es eine Nachfrage? Oder dort ist die Theorie so ein bisschen, ja, wahrscheinlich von den Grossverteilern nicht unbedingt. Die winken auch schon ab, weil Privatkauf vielleicht die Hemmschwelle tatsächlich noch höher wäre, aber von der Gastronomie wäre natürlich die Frage. Weil wenn man das Kontingent weglässt, wenn man das zollfrei einführen lässt, dann sind natürlich die Preise einfach tendenziell sehr tief. Und dann gibt es natürlich schon eben irgendwelche Fastfood-Ketten oder so, oder kleine Fastfood-Restaurants auch, die vielleicht da schon ein Interesse daran hätten.
Ein weiterer Bestandteil der Vereinbarung betrifft mögliche Digitalsteuern. Also das ist ein Anliegen von Donald Trump, dass Firmen wie Facebook und Amazon in Europa und eben auch in der Schweiz nicht mit Digitalsteuern belegt werden. Da gibt es jetzt auch den Passus in der Absichtserklärung, dass die Schweiz verzichten in Zukunft so Steuern zu erheben.
Und dann gibt es auch noch die grosse Frage, ob man allenfalls doch noch im Bereich der Rüstungskäufe irgendwelche Angebote macht. Das steht jetzt in dieser Vereinbarung nicht drin, wo ja zuerst eben die USA publiziert hat, aber die ist auch nicht abschliessend, weil es ist jetzt einfach mal ein unverbindliches Abkommen, das man da gemacht hat. Als nächstes muss man quasi ein verbindliches Abkommen abschliessen und für das braucht es wieder ein Verhandlungsmandat für den Bundesrat, wo auch die außenpolitischen Kommissionen müssen gutheissen müssen. Es kann gut sein, dass dort dann noch neue Punkte auftauchen, die jetzt in dem sogenannten Joint Statement eben gar nicht drinstehen.
Warum ist das alles so vage?
Es ist, glaube ich, auch bei anderen Ländern nicht weniger vage, weil das ist eine unverbindliche Erklärung, das ist mal ein erster Schritt. Und um das konkreter zu machen, muss man nachher in einem demokratischen Staat unter Umständen das Gesetz anpassen, man muss sehr grosse Änderungen vornehmen und das muss man natürlich auch innenpolitisch genug gut abstützen. Und da sieht man zum Beispiel jetzt gerade bei der EU, die haben ein grosses Problem, die haben ja schon viel vor uns einen sogenannten Deal gehabt. Aber jetzt bleibt der hängen im Europäischen Parlament, weil es dort einfach Widerstand gibt, weil man eben auch müsste auf EU-Seite gewisse Gesetze ändern, während die USA eigentlich nichts in dem Sinn Verbindliches ändern, sondern der Trump sagt einfach, also gut, die Zölle gehen runter. Aber dort werden nicht irgendwelche Gesetze festgeschrieben, dass die Zölle bei 15% sind, weil man weiss ja auch immer noch nicht, ob die wirklich rechtens sind, die Zölle, oder ob es da auch noch innerhalb von der USA vom obersten Gericht, vom Supreme Court, dann eine Intervention gibt, wo es heisst, die sind gar nicht rechtens. Also das ist einfach so ein bisschen, ja, es braucht noch relativ viel Schritt, bis so ein Abkommen dann definitiv bindend wäre. Es ist jetzt einfach mal wie etwas Erstes, wo man mal anlegt, damit möglichst schnell die Zölle wieder runtergehen und Schweizer Unternehmen wieder besser können exportieren.
In diesem Zusammenhang kann man vielleicht noch verweisen auf einen interessanten Kritikpunkt, den der FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann jetzt vorbringt gegen die ganze Dealerei. Er weist darauf hin, dass der Trump das Ganze einfach per Präsidialdekret absegnet, oder? Und Präsidialdekret, da kann er schon übermorgen wieder etwas anderes beschliessen und verfügen. Hingegen in der Schweiz soll das Ganze, ja, der ganze Instanzenweg eben nehmen, vielleicht am Ende mit Volksabstimmung und so. Also es wird eine hohe Verbindlichkeit haben und das Ganze ist eben nicht gleichrangig, oder? Also wir oder der Bundesrat kann dann nicht einfach sagen, so das Abkommen gelten jetzt nicht mehr. Trump könnte das aber theoretisch, oder? Und das dürfte sicher auch noch zu reden geben.
Wenn du jetzt schon auf einen Deal von der EU hingewiesen hast, Larissa, die zahlen oder soll auch in Zukunft 15% Zölle zahlen, ist dann der restliche Deal vergleichbar jetzt mit dem, was die Schweiz hat?
Also Ein Direktvergleich ist ein bisschen schwierig, oder? Weil es heisst, es sind 15%, sowohl in der EU als auch in der Schweiz, aber auf einzelne Produkte ist es dann nochmal sehr anders. Also es gibt sehr viele Ausnahmen. Für die Pharma sind Zölle zum Beispiel weiterhin 0% und dort hat ja die Schweiz sehr viel Export. Also das heisst, wenn man über alle Produktkategorien hinweg schaut, ich habe die Analyse jetzt selber nicht gemacht oder nachkontrolliert, aber offenbar steht dann die Schweiz sehr gut da eigentlich mit ihren Zollsätzen im Vergleich zu der EU, aber auch zu anderen Volkswirtschaften, wo quasi vergleichbar sind oder wo einfach sehr viel Geld rum ist. Aber die Vergleichbarkeit ist ja dann auch nur bedingt, weil die EU ist gleich viel grösser, sind viel mehr Länder als die Schweiz und die Schweiz hat jetzt 200 Milliarden Investitionen von Schweizer Firmen versprochen. Die EU hat 600 Milliarden versprochen vom Privatsektor und dann noch Energiekäufe, auch nochmal sehr hoher Milliardenhöhe. Aber das heisst eigentlich, wenn man die Investments vergleicht, ist die Schweiz relativ teuer reingegangen, kann man glaube ich sagen. Und zum Beispiel bei der Digitalsteuer und so gibt es auch noch einen Unterschied, da hat die Schweiz auch noch recht viel versprochen. Also das heisst, ja, man hat sich das, würde ich sagen, doch relativ teuer erkauft, was man jetzt da hat, das Resultat. Aber eben eine 1:1 Vergleichbarkeit mit dem EU-Deal ist ein bisschen schwierig, denkt es mich.
Wir fassen kurz zusammen. 200 Milliarden Direktinvestitionen, Importerleichterungen, Anpassungen von Gesetzen und so weiter. Das ist das, was wir wissen, was die Schweiz leisten. Ich würde jetzt gerne über die politische Rezeption von diesem Deal schwätzen. Wie kommt denn das an bei uns?
Also wenn wir vielleicht bei den linken Parteien anfangen, dort kommt es sehr, sehr schlecht an. Die SP die hat sogar eine Petition jetzt gestartet, um den Trump-Deal, wie sie es nennt, zu stoppen. Also dort treten wir wirklich vor Erpressung und kündigt Widerstand an gegen die Vereinbarung. Bei den Bürgerlichen sind die Reaktionen ein bisschen differenzierter. Sagen wir mal so, bei den Parteien im bürgerlichen Zentrum ist man jetzt nicht gerade euphorisch, aber lehnt es auch nicht kategorisch ab. Also das ist der Tenor so ein bisschen, wir schauen jetzt da sicher mal genau her in der nächsten Zeit und am positivsten reagiert bis jetzt die SVP. Dort lobt man natürlich vor allem den eigenen Bundesrat Parmelin, der sehr viel rausgeholt hätte. Man versucht dort auch, den erleichterten Import aus den USA etwas Positives abzugewinnen und sagt, da werde der Konsument davon profitieren. Es ist gerade so ungefähr die umgekehrte Reaktion wie bei den Verhandlungen mit der EU, oder wo die SVP an den Resultaten jetzt da kein gutes Haar lässt und Mitte links deutlich positiver gestimmt ist.
Interessant ist ja, dass die Linke jetzt quasi das SVP-Vokabular von den EU-Vertrag überstülpt über quasi den US-Deal und von einem Unterwerfungsvertrag redet. Also natürlich ganz klar eben in Anlehnung an die Rhetorik und auch, wenn sie hinterfragen, quasi, dass die SVP das jetzt so unterstützt. Aber insofern wird jetzt gleichzeitig von zwei Unterwerfungsverträgen geredet und das wird auch bei jeder Gelegenheit gegeneinander aufgewogen, wer das dann die Schweiz da noch mehr unterwirft.
Ist nicht ein bisschen schräg, dass das die SVP so toll findet.
Also man kann tatsächlich an vielen Orten Fragezeichen setzen, unter anderem beim Punkt der Sanktionen, wo ja auch drin ist, dass die Schweiz sich quasi nicht verpflichtet, um alle US-Sanktionen gegenüber anderen Staaten zu übernehmen, aber es hat so einen Passus drin, dass man quasi gewillt ist, da zu kooperieren in diesem Bereich. Es muss dann sicher auch noch klarer definiert werden, was das genau soll heissen. Aber mit der Neutralitätsinitiative, die ja die SVP lanciert hat und wo wir werden darüber abstimmen wahrscheinlich nächstes Jahr, wären ja gar keine Sanktionen gegen kriegsführende Staaten mehr möglich, außer die von der UNO. Also das heisst, dann wäre es auch nicht mehr möglich, zum US-Sanktionen übernehmen. Also das heisst, es wäre dann schon der erste Widerspruch zu dem Vertrag, den wir abschliessen würden mit den USA. Und ja, also man kann natürlich hinterfragen, die SVP sagt dann immer, ja, die USA zwingt uns nicht, um ihr Recht zu übernehmen, im Gegensatz zu der EU. Aber eben, man zahlt natürlich in anderen Bereichen einen höheren Preis und sie verlangt ja schon von der Schweiz, dass sie ihr Recht anpasst. Also, dass sie eben zum Beispiel keine Digitalschuhe verlangt, dass sie gewisse Importrechte anpasst, Kontingent anpasst. Also, es gibt durchaus Forderungen, die da gestellt werden seitens der USA.
Du hast gefragt, ob es nicht ein bisschen schräg ist, dass die SVP das so gut findet. Ich würde sagen, es ist in einer gewissen Hinsicht, sind die Reaktionen relativ erwartbar, je grösser respektive je kleiner die ideologische Nähe oder Distanz zum Donald Trump ist, desto kritischer oder positiver fallen jetzt eben die Reaktionen aus. Also die SVP hat ja mit dem Amtsantritt von Donald Trump grosse Hoffnungen verknüpft. Hauen wir der armen Frau Martullo Blocher halt schon wieder den Satz um die Ohren, den sie gesagt hat, oder? Donald Trump liebt die Schweiz. Also, man ist dort sich wahrscheinlich wirklich eine Zeit lang auch sicher gewesen, dass das jetzt ganz toll werde, dass der uns möge und alles gut käme, oder? Und dort ist man froh, wenn es an dieser Front Ruhe gibt, weil die SVP natürlich auch realisiert, dass die Probleme, die die Schweiz jetzt hat mit dem Donald Trump, also wo der Donald Trump geschaffen hat, nicht die Schweiz, dass die tendenziell den Befürworter von einer Annäherung an die EU Auftrieb geben. Insoweit haben sie natürlich ein Interesse daran, zu zeigen oder zu sagen, schaut, es ist doch alles gerne nicht so schlimm jetzt mit den USA, es kommt gut mit dem Trump. Unser wahres Problem sitzt in Brüssel. Oder von dem her, nein, finde ich es nicht so schräg. Oder? Und wie gesagt, es war jetzt ihr Bundesrat, gewesen, der Guy Parmelin, der da wirklich jetzt das Gesicht ist von dem Deal, jetzt nebst den erwähnten Unternehmer, die da im Oval Office gewesen sind, also der Parmelin ist das politische Gesicht jetzt von dieser vorläufigen Einigung. Darum überrascht es mich nicht, dass die SVP das Ganze sehr positiv darstellt.
Wenn wir noch kurz zu den Linken zurückgehen und ihre Petition «Trump-Deal stoppen», kann das Politik überhaupt, und wenn ja, wie schnell denn?
Also die außenpolitischen Kommissionen, die müssen ja jetzt im ersten Schritt nur konsultiert werden. Die können sicher schon mal ihre grosse Skepsis ausdrücken, wenn sie das dann würden wollen. Aber die können in dem Sinn das noch nie stoppen. Sie können einfach eben Kritik anmelden am Verhandlungsmandat und so weiter. Und nachher ist es aber in einer zweiten Phase, wenn es dann quasi einen verbindlicheren Deal gibt und man dort müsste die Umsetzung machen, dann müssen wir für diverse Sachen Gesetze anpassen. Und das kommt dann ins Parlament. Und wenn man dort Nein sagt, grundsätzlich hat der Bundesrat gesagt, das ist jetzt ein Paket, oder, wo wir dann zustimmen am Schluss. Das ist ein bisschen wie bei der EU. Man kann dann nicht pick and choose, das hätte ich gern, das hätte ich lieber nicht, sondern man muss dann im Gesamtding zustimmen. Und wenn im Parlament natürlich nachher mehrere von den Gesetzesänderungen, die es braucht, durchgehen, dann gehe ich davon aus, dann geht der Deal durch. Aber das ist alles auch noch sehr weit weg. Insofern, die genauen Mechaniken kennen wir noch nicht.
Die Frage ist dann auch, ob so ein Abkommen, wenn es dann so einen rechtsverbindlichen Abkommenstext soll geben, ob dem fakultativen Referendum oder so unterstellt wird. Das gibt sicher eine von den interessantesten Volksabstimmungen der letzten Jahre.
Bei den Bürgerlichen hat der Deal auch zu einem interessanten Streit geführt, und zwar zwischen der Co-Präsidentin der FDP, Susanne Vincent Stauffacher, und dem SVP-Präsident Marcel Dettling. Es geht um Hellebarten und um Brüllentüchli. Könnt ihr das ein bisschen aufklären?
Ja, also Susanne Vincent Stauffacher, die neue FDP-Präsidentin, die hat...
Co-Präsidentin.
Stimmt, es ist so ungewohnt bei der FDP, aber ja, Co-Präsidentin, du hast natürlich recht. Die hat auf Twitter oder auf X sehr ungewöhnlich scharf geschossen gegen den SVP-Präsident Marcel Dettling, eben weil er und seine Partei den Deal so über alle Massen gelobt hat und eben hat so am Schluss dann noch gefragt, eben, was denn mit dieser Hellebarde passiert sei, mit der quasi, wo die SVP gegen den EU-Vertrag anwendet und sie darauf aufgespießt hat. Und dann hat der Dettling zurückgeschossen, ich glaube über den Blick, wenn ich mich richtig erinnere, und hat gesagt, das sei ja eigentlich nur die FDP-Präsidentin, die da ihre Bundesrätin, also Karin Keller-Sutter, verteidige, die ja völlig versagt hätte bei dem Ganzen. Und jetzt, wo der Parmelin sozusagen das Ganze aus dem Dreck gezogen hätte, der war gegen die SVP-Schüsse. Und dann hat er irgendwie noch angefügt, dass Susanne Vincent Stauffacher mal ihre Brille putzen soll. Gott weiss warum, aber auf jeden Fall tut das jetzt die FDP schon monetarisieren und Brüllenputztüchli verkaufen. Die sind offensichtlich recht schnell mit ihrem Merch.
Ja, immer ein guter Deal parat. Wenn jetzt das gelesen von der Vincent Steinfacher, um nochmal ein bisschen verschwörungsverrätisch zu werden in dieser Ausgabe, hat das Gefühl, da ist ein bisschen Karin Keller-Sutter dahinter. Hinter dieser freisinnigen Kritik, weil sie jetzt der Bundespräsidentin ja schon ein bisschen die grosse Verliererin ist gegenüber dem Guy Bamela.
Mein Eindruck ist jetzt eher, dass Susanne Vinzenz Stauffacher auch da ein bisschen aus dem Herzen geredet hat. Sie ist bekanntermaßen eine Befürworterin von einer Annäherung an die EU. Aus dem hat sie auch nie ein Geheimnis gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie sich aufgeregt hat eben über das ganze Hellebarden-Spektakel, wo die SVP da gegen die EU-Verträge aufgefahren hat. Und insofern ja, also auf Twitter, auf X wird immer schnell und scharf geschossen, nicht immer so treffsicher wie beim Lucky Luke, aber mit ähnlichem Tempo. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ihr auch ein Stück weit spontan entfahren ist.
Ich habe auch das Gefühl, dass das neue Präsidium, Co-Präsidium, den Ton gegenüber der SVP ein bisschen verschärft. Also es war ja schon an der Delegiertenversammlung so gewesen, wo die beiden gewählt worden sind, dass sie nach ihrer Antrittsrede nicht nur gegen links relativ scharf geschossen haben, sondern auch gegen die SVP. Und die FDP weiss, bei den nächsten Wahlen Abwanderung zur SVP von ihrer Wählerschaft ist nach wie vor eine Gefahr. Und ich habe das Gefühl, da geht jetzt eben das neue Co-Präsidium relativ angriff rein, und ist eben bereit, um das auch quasi in der Öffentlichkeit auszutragen, die Konkurrenz, und eben auch den Unterschied sehr deutlich rauszuheben zwischen den beiden Parteien, um jetzt vielleicht die Leute, die auch gewisse Kritikpunkte an dem Deal haben und nicht vorbehaltlos dahinterstehen, jetzt abzuholen und quasi ihnen zu sagen, die FDP ist die richtige Partei für euch, wenn ihr gleichzeitig findet, wir sollten das gleich unterzeichnen, weil wir halt pragmatisch unterwegs sind und unsere Wirtschaft wollen schützen. Also ich habe das Gefühl, da ist auch noch eben das Element drin, jetzt wie fest Karin Keller-Sutter noch drin spielt. Ja, sie hat ja im Vernehmen angefunden, so man soll nicht einfach beliebig viel anbieten. Man hat die Position auch aus der FDP sonst ein bisschen gehört, dass man eben nicht quasi nicht alle Kosten gerechtfertigt sind und man nicht alles aufgeben soll gegenüber den USA. Wobei ich jetzt auch nicht den Eindruck habe, dass das zweite Angebot jetzt so viel weiter geht als das erste. Das sind sicher 50 Milliarden Franken mehr. Das ist aber grundsätzlich, sind das private Investitionen. Man weiss jetzt so genau, was der Bund noch für eine Rolle spielt, weil es steht in dem Agreement, dass die Schweiz quasi die Investitionen fördert und erleichtert, irgendwie so. Also, was auch immer das heissen mag. Aber grundsätzlich ist die Privatwirtschaft, die vor allem aufgestockt hat, nochmal. Und vorher ist von den meisten von den anderen Punkten auch schon mal gedreht gewesen. Eben, die Frage ist dann halt, wie weit geht es in der konkreten Umsetzung? Und es gibt schon Punkte, eben zum Beispiel wie die Autoregulierungen, die neu dazugekommen sind. Aber man hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine Verdoppelung vom Angebot gewesen wäre gegenüber dem, wo ja Karin Keller-Sutter auch noch dahinter gestanden ist. Insofern, ja, kann es sein, dass es auch ein bisschen Verteidigung von der eigenen Bundesrätin war, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Baumann da nochmal einen völlig neuen Deal auf den Tisch gebracht hätte, nachdem sich Karin Keller-Sutter ein bisschen zurückgezogen hat.
Aber man kann glaube schon sagen, dass Karin Keller-Sutter jetzt als grosse Verliererin aus dem ganzen Gedeile rausgeht, oder nicht?
Also Karin Keller-Sutter ist sicher ein Opfer von dem Erwartungsmanagement geworden, wo sie selber geschürt hat. Oder? Sie hat in diesen Monat, Wochen und Monat vor dem berüchtigten Telefonat gestrotzt vor Optimismus, oder? Und hat ja öffentlich verlauten lassen, sie hätte irgendeinen Draht gefunden zum Trump, oder? Und dann ist dann natürlich die Fallhöhe nach dem Telefonat, wo dann damit geändert hat, dass der Trump den Zollsatz von 31% auf 39% erhöht hat, die ist natürlich brutal gewesen, oder? Also, ja, ganz klar. Ich meine, politisch gesehen ist sie Verliererin von dieser Entwicklung in diesem Jahr. Es ist ihr Präsidialjahr. Sie ist nicht die erste Bundesrätin, die ausgerechnet gerade im Präsidialjahr dann grosse Probleme kriegt. Aber ihre Nimbus als Dominatorin, der alles geratet und die immer alles im Griff hat, der ist ganz klar beschädigt worden jetzt durch die ganzen Vorgänge.
Und auf der anderen Seite, der grosse Gewinner heisst Guy Bamelin.
Ja, ob er jetzt der grosse Gewinner ist, also eben, es steht ja immer noch da, die Unternehmer sind ja immer noch im Raum, wo eigentlich man das Gefühl hat, die haben das eingefädelt, mehr als es eben der Guy Bamelin eingefädelt hätte. Aber ja, man kann sagen, dass der Deal jetzt unter seinem Lead quasi entstanden ist und dass das eben, wenn man sagt, quasi man findet das besser als gar kein Deal und potenziell sehr viel Arbeitslose in der Schweiz in den nächsten Monaten aufgrund von Firmen, die müssen ihre Produktionstätigkeit, weil sie für 39% Zölle nicht können exportieren können. Dann kann man sagen, ja, der Bäumler ist sicher das politische Gesicht von dem Ganzen, neben der Helene Budliger, wo ja das für ihn ausgehandelt hat, also neben der Staatssekretärin. Ja, und damit wäre es jetzt schon fast das zweite Mal gewesen, dass der Guy Bäumler im Präsidialjahr einen Erfolg landet. Das ist ja noch nicht ganz so weit. Er wird erst im Dezember gewählt zum Bundespräsident. Aber es ist schon während der Covid-Krise so gewesen, dass er plötzlich so aufgefallen ist, wo er im Präsidialjahr war, so als Staatsvater oder so, der sich eben gut ins Gremium einfügt im Vergleich zu seinem damaligen SVP-Kollegen Ueli Maurer. Und jetzt ist es wieder quasi in einer Krisensituation für die Wirtschaft so gewesen, dass er plötzlich ja doch aufgefallen ist, während er sonst eben nicht so mit eigenen Projekten brilliert, kann man glaube ich sagen. Also für ihn ist es im Vergleich zu der Karin Keller-Sutter tatsächlich noch ein relativ gutes Jahr gewesen, aber eben man muss auch immer in Relation stellen zu dem, was man ihnen vorher so anrechnet, auch in ihren Leistungen. Und also der Leistungsausweis vom Guy Bäumler ist jetzt bis jetzt tatsächlich nicht überragend gewesen, würde ich jetzt mal sagen.
Hat auch viel mit Erwartungsmanagement zu tun am Schluss, oder?
Auf jeden Fall. Also, vielleicht eben auch bei der Karin Keller-Sutter.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, die ganze Geschichte, die ganze Affäre um Donald Trump, um die Verhandlungen, um den Zolldeal, da gibt es schlicht und einfach keine Gewinner, sondern es gibt nur Verlierer. Also ganz klar, Karin Keller-Sutter hat so als Einzelperson jetzt vielleicht am meisten abgekriegt in dem Ganzen. Aber ich glaube nicht, dass der Guy Bäumler ein Gewinner ist. Ich glaube, der Bundesrat als Gremium insgesamt ist ein grosser Verlierer. Und der Umstand, dass jetzt da quasi der Durchbruch, wenn man das in doppelte und dreifache Anführungszeichen setzen will, dass jetzt der sogenannte Durchbruch von ein paar Milliardären herbeigeführt worden ist, dass die einen Empfang im Oval Office gekriegt haben, dass die dürfen mit Donald Trump direkt reden, während der Bundesrat da immer mit einem subalternen Mitglied aus dem Trump-Kabinett abgespeist worden ist. Also der lässt unsere Regierung schon mal insgesamt nicht in einem guten Licht dastehen. Und dann muss man auch sehen, also ich meine, wir haben jetzt den 15% Zoll. Das ist eine bedeutend schlechtere Situation, als sie vor dem Amtsantritt von Trump oder bis zu seinem berühmt-berüchtigten Liberation Day im Frühling geherrscht hat. Also die Situation wird schlechter sein, als sie das am Anfang von dem Jahr war. Es herrscht immer noch grosse Unsicherheit. Also es kann auch keine Rede davon sein, dass sich unsere Unternehmen jetzt irgendwie könnten zurücklehnen und wieder auf stabile wirtschaftliche Beziehungen bauen. Ich denke, es gibt da keine Gewinner. Es hat ein Bild von Politik, von Regierung insgesamt geschadet, wie das alles abgelaufen ist. Wir haben eine schwierige Situation wirtschaftlich jetzt in den bilateralen Beziehungen mit den USA. Und Grund zum Feiern hat da wirklich niemand.
Zeigt die Episode vielleicht halt auch, dass man mit Moral im Geschäft mit Trump nicht so weit kommt.
Das zeigt es auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, dass man sich auch muss auf sein Spiel einlassen muss, wenn man eben quasi einen Deal will und wenn man weiterhin will mit den USA geschäften. Das zeigt es schon relativ gut. Und auf sein Spiel einlassen heisst halt auch eben gewisse Konventionen über Bord werfen. Es ist jetzt nicht so, dass für alle demokratischen Prinzipien aufgegeben worden wären. Eben das Parlament wird über gewisse Sachen können entscheiden weiterhin. Man hat da nicht irgendwie fixe Zusagen gemacht und tut jetzt schon einen verbindlichen Deal innerhalb von Wochen einfädeln, wie das andere Staaten, wie Malaysia oder so machen. Also ja, man kann auch nicht sagen, dass die Schweiz quasi ihre Seele verkauft, aber sie zahlt einen höheren Preis und sie hat auch ein Bild abgegeben, wie man es jetzt ja, wahrscheinlich sich nicht unbedingt gewünscht hätte international mit dem Bild aus dem Oval Office von den Unternehmen, die eine goldene Rolex und einen Goldbarren mitbringen.
Also Moral spielt allgemein jetzt nicht eine wahnsinnig grosse Rolle, oder, in der internationalen Politik. Also es werden viele moralische Sprüche gemacht, aber was denn effektiv im Alltagsgeschäft wirklich zählt, das sind andere Sachen. Oder das grössere Problem sehe ich halt, dass wie so der Instanzenweg oder die Institutionen, die Rechtssicherheit, das sind eigentlich Faktoren, die für die Schweiz in der Vergangenheit immer eine grosse Rolle gespielt haben. Und das ist jetzt auch alles wie pulverisiert. Oder man kann sich wie auf nichts mehr wirklich verlassen. Oder man kann sich nicht mehr wirklich auf das Wort vom amerikanischen Präsidenten verlassen. Man kann nicht mehr sicher sein, dass die Verhandlungen noch auf einer Ebene und in einer Art und Weise ablaufen, wie das in der Vergangenheit einigermaßen reibungsfrei funktioniert hat. Oder es kriegt jetzt so oligarchische Züge, irgendwelche Milliardäre, die da gehen, mit dem Milliardärspräsident von den USA so unter der Hand irgendwelche Anmachungen treffen und Politik, die dann das nachher abnicken darf. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, oder? Das ganze Gefüge unsicherer und lottriger geworden ist und nicht unbedingt das Moral nicht mehr zählt, weil eben Moral, also wo hat Moral je schon mal eine grosse Rolle gespielt, wenn es um so internationale Abkommen und internationale Handelsbeziehungen geht?
Ganz zum Schluss und um noch ein bisschen grösser zu werden, Larissa hat schon ein bisschen angedeutet in ihrer letzten Antwort, aber was sagt jetzt das Ganze auch über unser Selbstbild? Was sagt das über die Schweiz?
Ja, ich glaube, es sagt einmal mehr etwas darüber aus, dass wir uns halt auch international einfach systematisch überschätzen, oder? Wir haben damals das Gefühl, ja, wir sind eben wirtschaftlich ein sehr starkes Land, vor allem für unsere Grösse. Und mit dem können wir auch Druck ausüben auf andere. Und mit dem können wir auch spielen, quasi politisch. Und dann wird man einfach sehr schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt, wenn man sieht, ja, wie weit man doch muss Konzessionen machen, nur um etwas zu haben, wo man vor eben irgendwie einem knappen Jahr noch schlecht gefunden hat, weil es ja 15% Zölle mehr sind als vorher. Also, ich glaube, auch das hat irgendwie mit Erwartungsmanagement zu tun, oder? Dass man vielleicht das ein bisschen ajustiert und, ja, sich irgendwie sagt, eben, die Schweiz ist einfach wirtschaftlich und auch politisch einfach nicht so ein riesiger Player, dass sie alles könnte international beeinflussen, sondern sie muss sich halt vor allem mit dieser neuen Machtdynamik, die im Moment herrscht, international auch einfach einfügen, oder sie kann sich nicht einfügen und dann muss sie mit den wirtschaftlichen Konsequenzen leben. Aber das, ja, sagt vielleicht auch ein bisschen etwas über das aus, was unsere Beziehung zur EU bedeutet und inwiefern wir dort auch Abhängigkeitsfaktoren haben, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir können ohne sie problemlos funktionieren, aber ja, man sieht dann, wie wenn ein riesiger Handelspartner wegfällt oder wenn der die Spielregeln komplett ändert, dann kann es relativ schmerzhaft werden.
Man kann an dieser Stelle vielleicht noch verweisen auf eine schöne Aufarbeitung, die unser Kollege Simon Schmid aus dem Wirtschaftsressort geschrieben hat, Anfang Woche. Und er hat, finde ich, das noch schön beschrieben, oder? Nach dem sogenannten Liberation Day von Trump, wo es ja für die Schweiz 31% Zollsatz abgesetzt hat, da hat in dem Land eine ganz komische Dynamik eingesetzt, nämlich man ist ja so ein bisschen hochmütig geworden und hat so gefunden, ja, der kann ja nicht richtig rechnen, der Trump. Und der hat da irgendwie eine völlig falsche Formel angewendet, um das Handelsbilanzdefizit da auszurechnen zwischen der Schweiz und den USA. Das kann ja alles gar nicht stimmen. Der kann nicht rechnen und das ist ein Irrtum und das wird sich ganz schnell aufklären. Oder? Es ist ja so eine komische Realitätsverweigerung da gewesen. Und also ein völliger Unglauben und Unwille zur Kenntnis nehmen, was da jetzt neu für einen Wind bläst oder für internationaler Ebene. Und ja, ich denke, das ist jetzt eine rechte Schockkur gewesen, wie sich das, oder es ist ja noch nicht vorbei, oder? Also das geht weiter. Da ist noch nichts wirklich in trockenen Tüchern. Und ich glaube schon, dass es dazu führen wird, dass sich die Schweiz aussenpolitisch und bündnispolitisch ein bisschen hinter sinnen wird und vor allem hinter sinnen muss.
Wir haben eine ähnliche Schocktherapie ja noch ein zweites Mal gehabt, wo der Preis von F-35 sich plötzlich massiv erhöht hat und auch zuerst gesagt worden ist, es muss ein Irrtum sein, das tun wir einfach nochmal verhandeln und dann kommt das schon gut. Hat auch nicht so gut geklappt.
Mhm. Dafür kann sich der Bundesrat bald zum gemeinsamen Chlor-Boulet-Essen verabreden, wenn schon das. Und anfahren können sie dann im Cybertruck von Elon Musk. Vielleicht, wer weiß. Neue Staatskarosse. Danke vielmals für das Gespräch, Fabian Renz und Larissa Rin. Danke für die Erfolge vom Politbüro über den Zolldeal der Schweiz mit dem Trump und seine möglichen Konsequenzen. Die Folge vom Politbüro hat der Tobi Holzer produziert. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis bald, einen guten, habt schön. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.